Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kuppertsch und ich freue mich sehr, heute wieder mit Robert Halver, dem Leiter der Kapitalmarktstrategie bei der Baader-Bank, sprechen zu können. Hallo Robert, schön, dass du wieder da bist.
Ich grüße dich, Marian. Herzlichen Dank für die Einladung. Bin immer gern bei dir.
Das freut mich und heute wollen wir über einige spannende Themen sprechen. Was mich als erstes interessiert, Robert, irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn es gar nicht so schlecht aussieht, aber die Börsen sind nervös.
Gut, Börsen sind immer nervös, es geht ja immer um die Zukunft, da ist man nervös, weil man eben heute nicht weiß, was morgen passiert. Aber die Nervosität gehört dazu. Mir würde sie fehlen, dir mit Sicherheit auch, ein bisschen nervös zu sein. Klar, jetzt hat man die Angst, was macht die Inflation, was macht der gute Donald Trump, wie stark sind jetzt die Schäden im Hightech-Lager. Aber im Grunde genommen ist das eigentlich, zumindest die letzten genannten Punkte, normal. Es sind absolute Zutaten, die wir immer am Aktienmarkt haben. Ja, ist so schön, die Volatilität ist da und ohne Vola gibt es eben keine Cola.
Wie beurteilst du denn dann, wie du es angesprochen hast, die Schäden im Hightech-Bereich? Wie groß sind die?
Also ich bin zuerst mal fast dankbar den Chinesen, dass man eben auch den amerikanischen Werten mal einen Zacken aus der Krone gebrochen hat. Die waren vielleicht ein bisschen zu wenig arrogant. Ich sage aber auch, Konkurrenz belebt das Geschäft, das gehört dazu. Und man muss auch keine Angst haben, dass Amerika jetzt über Nacht in die zweite Liga abgestiegen ist. Beide Lager, die Chinesen und Amerikaner, werden natürlich jetzt Vollgas geben, um gerade auch weiter im Bereich KI vorne mit dabei zu sein, die Probleme auszumerzen. Ich würde aber nach wie vor sagen, dass Amerika die Nase vorn hat. Wir wissen noch zu wenig über DeepSeek und von daher habe ich die große Angst nicht. Oder anders ausgedrückt, wenn schon DeepSeek mit offensichtlich weniger leistungsfähigen Chips diese Leistung darstellen kann, was müssten dann die Amerikaner mit ihren Turbochips erst alles darstellen können? Also von daher Volatilitäten, mehr Kursschwankungen, aber die Sonderkonjunktur in dem Bereich hält an. Und was eben auch sehr wichtig ist, wir haben ja zwei Dinge gesehen. Erstens, dass auch im Hightech-Lager nicht alle in einen Sack geschmissen werden, draufgeschlagen wird nach dem Motto, man trifft immer den Richtigen, sondern dass man schon selektiert, was wichtig ist. Also das Hightech-Lager war nicht unisono, nur schlecht. Was ganz auch wichtig ist, Dow Jones und den DAX hat es fast kalt gelassen. Also von daher zeigt das eben auch, dass die zyklische Komponente, die konjunkturabhängige Komponente immer stärker nach vorne kommt und damit eben dann auch so etwas wie ein stützendes Netz ist, dass die Aktienmärkte an sich auch stabil bleiben.
Was ja dann auch ein wichtiges Thema ist und das hatte die Börsen in den letzten Wochen auch etwas im Klammergriff, sind natürlich Inflation und Zinsen. Du hast es angesprochen. Jetzt, wo wir das Video aufnehmen, sind wir noch vor der Zinsentscheidung. Der Fed aber so zu fast 100% geht ja der Markt davon aus, dass es dieses Mal keine Zinssenkung geben wird. Schaut man aber in die Zukunft, so könnten es doch bis zu 4 Zinssenkungen bis Ende des Jahres sein. Hältst du das noch nach den letzten Daten für realistisch?
Wir reden jetzt von der EZB oder von der US-Notenbank?
Wir reden von der FED.
Die FED, nein, die wird keine 4 mehr machen, das glaube ich überhaupt nicht. Sie wird eine, maximal 2 machen. Okay, es kann man natürlich sagen, ist damit die Zinssenkungsfantasie immer fantasieloser? Nein, man muss jetzt auch mehrere Dinge dazu sagen. Erstmal, es gibt da wohl doch noch eine Zinslockerung. Zweitens, über Zinserhöhungen reden wir überhaupt nicht. Drittens, die Japaner bleiben trotz ihrer Zinserhöhung weltweit eine Liquiditätsmaschine. Das heißt, die Liquidität ist nach wie vor da. Und offensichtlich, wenn man sich die Anleiherenditen in den letzten Tagen anschaut, Amerika scheint immer noch Geld einzusammeln. Also, dass hier auf einmal der Notstand, geschweige denn eine Schuldenkrise, auch Zinskrise ausbricht. Die Angst müssen wir überhaupt nicht haben und das sage ich auch immer wieder. Herr Trump, ja natürlich, er mag ein bemerkenswerter Zeitgenosse sein, um es diplomatisch auszudrücken, aber jetzt die Zölle dramatisch anzuheben, damit eine Inflation nach vorne zu treiben in Amerika. Wir wissen alle, die Inflation war das Thema, warum man in Amerika Trump gewählt hat. Und dann noch die Zinsen nach oben zu treiben, das wird er nicht machen. Und wenn man uns das Beispiel Kolumbien anschaut, da hat er ja offensichtlich auch mit den Zöllen gedroht und Kolumbien hat brav reagiert. Wenn wir im Westen Europa eben auch dann sagen, naja, wir kommen dir entgegen, kaufen mehr Flüssiggas, da wird es diese Zolldiskussion nicht geben. Aber ganz entscheidend, Amerika wird diese massiven Zölle, die versprochen worden sind im Wahlkampf, nie leisten können. Jeder, der in Amerika ist, wird beim Anschauen der Schildchen bei Kleidung feststellen, das wird ja gar nicht in Amerika hergestellt. Das kostet viel zu viel. Also von daher sehe ich diese große Zollangst, die in Inflation und Zinserhöhung dann mündet, nicht.
Du hast angesprochen, ja, die japanische Zentralbank hat ja die Zinsen nochmal angehoben. Und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen nochmal ja Licht ins Dunkel bringen. Was ist denn da genau los? Also warum erhöhen die Japaner jetzt und warum könnte das, du hast es angesprochen, Stichpunkt Liquidität, auch vor allem für die Weltbörsen wichtig werden?
Sie haben jetzt wieder, zum Glück könnte man sagen, Gott sei Dank Inflation. Und Sie haben immer gesagt, wenn das ist, dann wollen wir auch die Zinsen erhöhen. Das ist auch ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Bank of Japan. Aber wenn man jetzt zwei Dinge unterscheidet, relativ ist natürlich die Zinserhöhung dramatisch, eine Verdoppelung, aber absolut sind wir da eher immer noch absolut niedrig. Und man darf ja auch auf der Gegenseite nicht vergessen, wenn man das Geld in Japan aufgenommen hat und weltweit zum Beispiel in anderen Anleihemärkten angelegt hat, in anderen Anleihemärkten ist ja der Zinsanstieg viel stärker gewesen, sodass immer noch die Attraktivität in Japan Geld aufzunehmen und zum Beispiel Amerika oder Europa anzulegen sehr groß. Also die Liquiditätsmaschine funktioniert. Und die Japaner wissen natürlich auch aufgrund ihrer dramatischen Verschuldung, man könnte ja fast sagen, im Vergleich dazu ist ja Amerika der Hort der Finanzstabilität, können sich diese dramatischen Zinserhöhungen auch zukünftig nicht erlauben. Sie werden ein bisschen mehr machen, aber das wird nicht so sein, dass hier Japan wegkippt, weil damit auch der Yen zu stark werden würde und damit eben auch der Nikkei einbrechen würde oder nachgeben würde. Also von daher muss man diese Angst nicht haben. Man muss ja immer auch bei Geldpolitikern sagen, es sind Politiker. Und Politiker sagen nicht immer nur die Wahrheit, beziehungsweise sie sagen etwas anderes, als sie dann auf der Handelsebene dann wirklich tun.
Dann lass uns, Robert, doch gerne mal nochmal das gesamte Börsenjahr jetzt anschauen, bevor wir mehr ins Detail gehen. Viele Experten sind ja sehr optimistisch, gerade bei den US-Börsen, haben sehr hohe Ziele für den S&P 500. Da sagen manche dann europäische, deutsche Experten aber schon wieder, na, vielleicht kommt es dieses Jahr eben genau anders. Wie ist denn jetzt dein Eindruck? Der erste Monat des Börsenjahres ist rum. Wird 2025 aus deiner Sicht ja eher ein sehr gutes Börsenjahr oder wird es vielleicht ein Börsenjahr, was zwischen den Extremen schwanken wird?
Ja gut, wir haben diese Nervosität, die haben am Anfang ja angesprochen mit diversen Punkten. Was Trump konkret macht, wissen wir in vielen Dingen noch nicht. Wir wissen in vielen Dingen noch nicht, ob der Ukraine-Krieg dann, so hoffen wir alle, irgendwie dann zu einem Waffenstillstand führt, was durch positiv wäre. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht das super Aktienjahr gibt wie im letzten Jahr. Also zuerst mal werden wir mehr Volatilität, mehr Schwankungen bekommen, weil eben gewisse Dinge, Unabwägbarkeiten da sind. Nur, wir haben ein wichtiges Thema in diesem Jahr, zwei wichtige Themen. Auf der einen Seite ist vielleicht das eher Negative, dass die Zinssenkungsfantasie zwar nicht mehr so trägt wie in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahr, aber was an die Stelle rückt, ist eben die Konjunktur, die Weltkonjunktur. Beginnend von Amerika nehmen die Auftriebskräfte zu, auch weltweit. Und dafür können natürlich dann die Aktien profitieren, die zyklischen Aktien, konjunkturabhängigen Aktien, die ja lange Zeit zurückgeblieben sind. Noch einmal, der DAX ist in diesem Jahr eine der Lieblinge offensichtlich der weltweiten Anleger. Ja, der DAX bei unserer Wirtschaftsverfassung. Warum? Weil unsere zyklischen Werte dann ja weltweit von den Vorteilen der weltkulturellen Beschleunigung dann profitieren können. Und ich glaube vor allen Dingen auch, dass die zweite Reihe definitiv mitmachen kann. Da schlummern ja auch bei Europäern, aber auch bei Deutschen natürlich vor allen Dingen viel Industrie-Know-how, das dann geweckt wird. Wir werden nach wie vor gebraucht, wenn die Welt weiter ihre Infrastruktur aufbaut. Und das Zollthema, ich glaube nicht, dass es so hart kommt, aber wenn es wehtun würde, die Unternehmen werden dann sagen, okay, let's go to America, da lässt uns der Trump mit seinen Zöllen in Ruhe und es wird ihrer Gewinnverlustrechnung zugutekommen und damit den Aktienmärkten. Also unter Schwankungen weiter aufwärts. Es wird einmal Setzer geben, das gehört dazu. Und du weißt, Marian, wenn das passiert, dann schreiben gewisse Medien vom Weltuntergang. Aber ich bin mir sicher, Ende des Jahres werden wir feststellen, auch dieses Jahr 2025 ist der Weltuntergang ausgeblieben, weil es immer noch attraktive Anlagethemen gibt.
Du hast es angesprochen, zyklische Aktien könnten jetzt dann 2025 mehr in den Mittelpunkt rücken. Was wären denn da so für Branchen, wo du jetzt sagst, da könnte man sich mal besonders umschauen?
Ja, das ist auch, ich muss so schmunzeln, vielleicht der Autosektor, ja, der auch teilweise niedergeprügelt ist.
Du bist doch verrückt, Robert, der Autosektor.
Das ist der Fahrzeug. Bitte?
Ich sag, du bist doch verrückt, Robert, der Autosektor.
Ich bin verrückt. Ja gut, ich bin Rheinländer, da gilt man als verrückt, aber man kann auch sagen, das Verrückte ist oft auch sehr zutreffend, weil man einfach sagt, irgendwann ist auch mal Schluss, wenn eben dann unsere Autokonzerne eher auf dem Massenherstellungsbereich sagen, wenn das hier zu schwierig wird, dann schauen wir mal, ob wir das in Amerika nicht besser dargeboten bekommen. Ich möchte nur eine Aussage des Wahlkampfes Trump erinnern. Er wollte doch die deutschen Autokonzerne zu amerikanischen machen. Wenn die ja stark ihre Zelte in Amerika aufschlagen, auch um dieses Zollthema zu umgehen, auch weil der amerikanische Standort attraktiver ist. Und wenn man dann ein bisschen aus China weiter rauskommt, wäre das sicherlich eine Unterstützung für den einen oder anderen Auto wert. Ich habe die Chemie, möchte ich nennen, die Elektrotechnik, also all das, was ja im Grunde genommen von einem weltkulturellen Verfassung dann profitieren kann. Nicht die Amerikaner werden ja mit neuen Schulden, das muss man dazu sagen, mit neuen Schulden ihre Wirtschaft stimulieren. Auch das Ausland wird mitmachen, alleine schon, um damit eben die Amerikaner nicht so weit vorbrechen zu lassen. Also Inder, Chinesen werden das machen und ich bin der Meinung, auch Europa wird mehr Geld ausgeben. Man wird mit dem schönsten Moralismus, wird man keinen Arbeitsplatz schaffen können.
Dann hast du angesprochen, die Werte so aus der zweiten Reihe. Würdest du das, ich denke nicht, aber nur auf Deutschland oder nur auf Europa beziehen? Oder bei welchen Märkten, könnte man sich da vor allem, wenn es um die, Aktien aus der zweiten Reihe geht, orientieren?
Ja, schauen wir auch nach Amerika. Der Russell 2000 hat ja schon Schwung genommen. Der MDAX, der ist da ein bisschen zurückgeblieben, aber das wird dann kommen. Also, jetzt hat man zuerst den DAX auch gerne gekauft. Dann wird die zweite Reihe der MDAX bei uns dann auch kommen. Wie gesagt, der Amerikaner, der Russell 2000 läuft ja schon. Und das sind ja genau die Branchen, die auch von den Trumponomics dann profitieren werden. Eben auch die Deregulierung, die eine andere Steuersenkung, die kommt natürlich dann auch definitiv zum Tragen. Und die Produktionskosten, das ist ein großes Ziel von Trump, werden natürlich auch versucht, wird man versuchen zu drücken, dass nicht ein falscher Zungenschlag aufkommt. Ich schwärme hier nicht vor Trump, ja, das nicht. Es geht um seine Wirtschaftspolitik. Börse ist Realismus. Da geht es um Realpolitik, nicht um gewisse Animositäten. Oder im positiven Sinne für Sympathien.
Jetzt hat Trump ja am Anfang auch eine ziemliche Welle an Maßnahmen vor sich hergeschoben, Erwartungen geweckt. Jetzt muss man sagen, jetzt ist ihm praktisch dieser DeepSeek-Crash so ein bisschen dazwischen gekommen. Wie lautet so jetzt nach den ersten wenigen Wochen so dein Fazit? Kommt da wirklich ein großer wirtschaftlicher Schwung in den USA oder ändert sich auch im Vergleich zuvor dann doch insgesamt unterm Strich gar nicht so viel?
Also, es wird nicht so heiß gegessen, wie es im Wahlkampf gekocht ist, aber ich bin schon der Meinung, dass natürlich gerade im Bereich von Hightech, wo Geld investiert wird, dass eine gewisse Attraktivität ausstrahlt. Ich bin nach wie vor der Meinung, wenn Europa nicht langsam mal aus den Schluppen kommt, sagt man im Rheinland, und was tut, dann wird doch mehr dieser Exodus von Industriefirmen nach Amerika weitergehen. Damit profitiert natürlich Amerika. Sie sind da schon stark im Rohstoffbereich, also vorne und hinten im Hightech-Bereich. Was noch ein bisschen fehlt, ist die Industrie. Wenn die auch aufgebaut wird, dann hat Amerika natürlich mehr Wachstumspotenziale. Dass da nicht alles umgesetzt wird und dass man auch sagen muss, dass der eine oder andere Republikaner nicht unbedingt Herrn Trump bei sich zu Hause als Heiligenschein an der Wand hängen hat. Das ist mir auch klar, dass da auch ein Zwicken und Zwacken gibt. Aber im Grunde genommen, vom Status quo ist Amerika wirklich eine attraktiver Standort. Sie werden mehr Schulden machen. Das schmeckt sicherlich auch nicht jedem, aber nochmal bezogen auf die Anleiherenditen in Amerika. Sie finden offensichtlich immer noch abseits die Anleihen, die amerikanischen. Von daher ist das positiv. Aber natürlich alles durchsetzen wird er sicherlich nicht. Es fehlt ja teilweise dann auch am Personal, um das umzusetzen. Aber der Trend ist so, dass man Amerika, ist das Amerika, ich vergleiche das immer, früher gab es mal beim Kaufhof ein wunderbares Motto, der Kaufhof bietet alles Fach und alles unter einem Dach, dass man wirklich der Welt alles anbietet zu möglichst günstigen Konditionen, Standortfaktoren und wie gesagt, Hightech, da setzt man darauf, dass man hier auf jeden Fall die Nase vorn hat, denn das ist die Zukunft.
Jetzt sagt man da natürlich immer, dass, oder alle sagen, okay, in den USA spielt einfach die Musik. Dann sagen fundamental orientierte Anleger, na gut, aber das ist ja schon alles so weit gelaufen. Die Bewertungen sind ja so hoch. Was überwiegt denn dann am Ende, die jetzige Bewertung oder die Erwartungen an den Gewinn in der Zukunft?
Ja, man muss Bewertungen zweiteilen. Hightech ist teuer und da wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen. Nicht alles, was Hightech ist, wird dann auch gekauft. Wenn man schaut schon auf Geschäftsmodelle, sind die tragbar, das ist alles klar. Aber das andere Großsegment, die eben besprochenen, von uns besprochenen konjunkturzyklischen Aktien, sind ja nicht so teuer. Und da kommt ja, ist, wir haben ja nicht, wir haben ja keine Weltkonjunktur, die es ja vor lauter Wachstum nicht mehr laufen könnte, vor lauter Kraft nicht mehr laufen könnte. Da kann man durchaus noch Bewertungen nach oben fahren. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und gewisse Umschichtungen auch von den nicht mehr unisono beliebten Hightech-Werte in diese zyklischen Branchen, übrigens auch in Defensivqualitäten mit Dividendenfantasie, da ist noch Platz, da muss man keine Angst haben. Also wir haben also quasi einen Wetterumschwung raus aus nur Hightech rein, eben auch in den breiten Markt. Noch einmal, Dow Jones und DAX haben sich prächtig gehalten als im Hightech Becken die Hechte unterwegs waren.
Kannst du aber auch verstehen, dass viele Anleger dann auch argumentieren, okay, viele Experten sagen und mögen ja in der Theorie damit auch recht haben, man sollte halt eben nicht mehr zu stark auf die USA setzen oder eben nicht zu stark auf die Magnificent Seven. Jetzt waren das aber halt lange Zeit die Aktien, die einfach gut gelaufen sind und viele andere Branchen sind einfach eben nicht gut gelaufen. Verstehst du das, dass es da dann schwierig ist, sich auch irgendwie von den großen Mag Seven Aktien und weiteren zu trennen und das dann umzuschichten? Wie macht man das?
Ja, man kann ja nach wie vor eben mit Einsparplänen daran teilhaben, aber dass man eben nicht nur unisono sagt, Hightech ist alles, sondern dass man sagt, ich gehe wieder in das, was man früher mal als die klassischen Werte genommen haben, ja, die Big Daddies ja aus dem zyklischen Bereich. Da kann man eben dann auch ja einen neuen, stärkeren Schwerpunkt drauf setzen, auch auf die Dividendenfantasie, die beginnt ja auch in Europa bald wieder. Dann hat man das ja auch gemacht. Und nur um zu sagen, ein Markt ist so weit oben, das kann nicht weitergehen. Das ist nicht das Argument. Es geht immer um die Megathemen. Wenn wir so sagen, die Zinsen, die werden nicht so nach oben gehauen, dass es sich nicht mehr lohnt, Aktien zu haben. Ja, das sehe ich nicht. Da bin ich immer noch der Meinung, das sage ich auch hier nochmal klar, im Falle eines Falles wird eine US-Notenbank immer den Daumen drauf halten und das verhindern. Wir haben Aussichten auf eine Befriedung im Ukraine-Konflikt. Ja, nicht über in 24 Stunden, der Zeitraum ist längst abgelaufen, aber schon auf Sicht, dass das in diesem Jahr funktioniert. Wir haben nach wie vor die Vision, dass andere Länder auch in Infrastruktur massiv investieren, ihre Standortqualitäten. Das sind ja positive Punkte. Natürlich gibt es die Risiken. Was macht die Inflation, die da ist? Sie wird nicht großartig weiter sinken. Da müssen wir uns keine Hoffnungen machen. Wir kommen auch nicht zu dem zurück, was wir mal hatten. Aber Notenbanken werden diese Inflation, und hier verweise ich nochmal auf eine tatsächliche Inflation, die sicher im Vergleich zu offiziellen höher ist, die wird man nicht bekämpfen, weil man weiß, wir brauchen diese Inflation auch, um die Verschuldung abzubauen. Und Inflation, die nicht bekämpft wird, ist immer ein Treiber für das Sachkapital, also für Immobilien, Gold, aber eben vor allen Dingen auch für Aktien.
Welche Assets findest du denn jetzt abseits der Aktienmärkte spannend, Robert?
Ich finde immer noch den Kryptobereich attraktiv. Jetzt gibt es ja einen anderen, sagen, okay, der innere Wert ist null. Das könnte man vielleicht sogar unterschreiben, aber es gibt ja den Grundsatz, Marian, der Markt hat immer recht, wenn der Markt eben dann auch meint, sowas kaufen zu müssen. Erstens, wenn offensichtlich auch Amerika in dem Bereich mitspielen möchte, dass man diese Ersatzwährung ist zu viel gesagt, aber dass man zumindest eben auch sieht, dass andere Länder, die Amerika kritischer gegenüber stehen, sagen, da wollen wir den Hut aufhaben und da wollen wir vielleicht später eine Währung drauf kreieren oder Zahlungseinheiten kreieren, die es ja teilweise schon gibt. Gibt es ja schon, aber dass Amerika da mitmacht, dann spricht auch dafür, dass wenn also der Grashüter des Kapitalismus, wenn Amerika da mitmacht, ist das ein Bereich, wo wir unter Schwankungen, das sage ich dazu, sicherlich dann Zukunft haben. Ich bin auch der Meinung, dass man bei Gold aktiv bleiben sollte. Ist nach wie vor der Trend da, dass die Notenbank, auch gerade in der östlichen Welt, Gold kaufen als Absicherung, um eben nicht nur in US-Staatspapieren ihre Währungsreserve zu halten. Das macht großen Sinn. Ich sage aber auch, was man nicht unbedingt haben muss. Zinsen werden ja bei uns bei der EZB zumindest noch gesenkt. Nach Inflation bleibt, wie gesagt, nicht viel übrig. Man sollte schon die Liquiditätsreserve haben, aber den Aktienmarkt in seiner Breite, wie besprochen, ein bisschen Krypto-Depot beimischen. Das ist nichts, wo man da jetzt brutal reingeht und Gold im Auge haben. Ich glaube, dann kommt in diesem Jahr, will man in diesem Jahr auch ganz gut fahren.
Du hast es ja eben auch schon ein bisschen gesagt, wir könnten in diesem Jahr so etwas zwischen den Extremen schwanken. Ich habe das Gefühl, dass das aber gerade auch in der Social-Media-Welt, in der schnellen Internet-Welt irgendwie immer schwieriger wird für Anleger, das auszuhalten. Du kannst es ja gerne beschreiben, wie es vielleicht ein bisschen früher war, aber man hat das Gefühl, wenn der Markt nicht praktisch durchgehend steigt, dann ist schon direkt Krise. Oder wenn ich eine Aktie kaufe und die steigt die ersten 6 Monate nicht, dann bin ich der schlechteste Anleger, den es jemals gab. Stimmt es, dass wir da vielleicht ein bisschen zu reaktionär geworden sind? Und ja, wie kommt man wieder dahin zurück, dass man auch mal sagt, hey, buy and hold muss ja nicht für immer sein, aber für eine gewisse Zeit bleibe ich jetzt einfach mal bei meinem Plan?
Wir sind ja lange Zeit verwöhnt worden. Eigentlich wie verwöhnte Einzelkinder, ja, wo es jeden Tag nur Zuckerplätzchen gegeben hat, wo man ja gerade im Hightech-Sektor fast nichts falsch machen konnte. Wichtig ist aber erstmal zu erkennen, der Aktienmarkt ist eben dann eine schwankungsintensivere Anlageform. Es ist kein Festgeld, das muss man sehr klar erkennen. Und man muss sich dann vielleicht auch mehr, oder man wird sich ja mehr Volatilitätsschwankung dann gewöhnen müssen. Man muss aber jetzt nicht diese panische Angst haben, dass das dann dazu führt, dass der Aktienmarkt nicht interessant ist. Ist dann die Frage, was ist die Alternative? Noch einmal, im Rentenbereich oder bei Zinsen, wo die Nominalillusion existiert, ich kriege ja Zinsen, aber was bleibt davon übrig, wenn die Inflation, die echte, abgezogen wird? Das ist ja nicht die Lösung. Man muss weiterhin auf diesen Aktienmarkt setzen in seiner Breite, weil einem die Megathemen, die wir eben besprochen haben, ja eine tragende Quelle sind. Natürlich wird es auch vielleicht einen anderen kleinen schwarzen Schwan geben. Es wird sich um Setzer geben. Und da werden die Medien mir sagen, naja, jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir da vielleicht doch auf die falschen Werte gesetzt. Aber jetzt guck dir doch mal an im Vergleich zu dem, was jetzt mit DeepSeek passiert ist und mit den Auswirkungen bei Hightech. Da hätten wir früher wochenlang eine Malaise gehabt. Wir stellen aber fest, das überträgt sich selbst im Hightech-Lager nicht auf alle Werte, geschweige denn auf den Gesamtmarkt, der sich wirklich auch stabil gehalten hat. Ich wiederhole mich jetzt, aber es ist ein wichtiges Argument. Dann muss ich einfach sagen, da bleibe ich mit meinen regelmäßigen Einsparplänen oder Ansparplänen, das kann ich auch mit Einzelaktien dabei. Und das hört auch so weit dazu. Wenn es runtergeht, bekomme ich ja mehr für meinen Anlagebetrag. Ja, das ist ja eigentlich. Natürlich ärgere ich mich auch. Ich habe natürlich, wenn der Markt runtergeht, da ich schon sehr lange anspare, dann fragt meine Frau auch, und haben wir jetzt verloren? Dann sage ich immer, ja, verloren als Buchverlust in dem Sinne. Aber es wäre jetzt dann verrückt, da hinterher zu laufen und dann alles zu schmeißen, weil wenn ich der Überzeugung bin, dass es stabiler auch wieder nach oben gehen kann oder wird, darüber habe ich über keine Sorge. Also von daher muss man auch mal diese Schwankungen aushalten. Das gehört zum Chef dazu. Und das Zuckerbonbon dabei ist eben, ich bekomme bei fallenden Kursen eben mehr das Objekt der Begierde. Und das ist positiv.
Dann haben wir natürlich noch das Thema, Robert, so deutsche Wirtschaft, Bundestagswahl. Du hast es eben angesprochen, DAX hält sich die ganze Zeit gut, auch durch die wirtschaftliche Malaise in Deutschland, ist jetzt auch am Anfang dieses Jahres stark gekauft worden. Denkst du, dass der Ausgang der Bundestagswahl überhaupt einen großen Effekt, einen kleinen wird es vielleicht haben, aber überhaupt einen großen Effekt auf den DAX haben wird?
Also in der Theorie wäre es schön, wenn wir eine wirtschaftsfreundliche Regierung bekommen würden, egal wer sie bildet. Aber es wird ja wieder eine Koalition sein, da gibt es Kompromisse. Da werden die großen Eisen wohl nicht angepackt. Das heißt, die Bundestagswahl, ich will nicht sagen, dass es ein Non-Event ist, aber wird nicht den großen Auswirkungen haben. Es wäre dann wichtig, wenn wirklich dieser Wirtschaftsaufschwung auch politisch dann bewegt würde, wenn man kapiert hätte, jetzt haben wir keine, gibt es keinen Grund mehr zu zaudern. Amerika macht ernst, die lassen uns im Extremfall am langen Arm verhungern. Die Chinesen sind eh stark und machen ja auch immer weniger mit mehr. Wir müssen uns hier mal anders aufstellen. Dann haben wir eine Sonderkonjunktur für den Aktienmarkt. Ansonsten laufen wir mit. Offensichtlich ist das durchaus sehr attraktiv. Deutsche Aktien, europäische Aktien laufen gut mit, weil man sagt, hier sind die Zykliker zu Hause, die haben noch Potenzial, die kaufen wir jetzt mal, dann müssen wir uns halt damit begnügen. Mir wäre es zwar lieber, wenn auch der Wirtschaftsstandort mitlaufen würde, aber man muss ja als Katholik, sage ich immer, auch dem Herrgott für die kleinen Kartoffeln dankbar sein.
Ja, du hast angesprochen, Wirtschaftsstandort. Und das ist ja die Frage, die natürlich auch schon lange diskutiert wird oder oft diskutiert wird. Aber gerade auch jetzt nochmal mit dem, ich sage jetzt mal, für Deutschland, für Europa, Damoklesschwert Trump aus wirtschaftlicher Sicht einfach. Wir müssen ja in Europa, vor allem auch in Deutschland, eigentlich was tun. Aber wie groß sind deine Hoffnungen, dass wir zum Beispiel dann in 5 Jahren mal sagen, ja Mensch, 2025 war halt der Wendepunkt zum Positiven?
Ja, die Kraft des Faktischen ist ja da. Wenn Amerika eben nicht mehr unser Freund ist, an denen wir wie früher jede Kuckucksuhr verkauft haben, ja, und wir machen durften, was wir wollten, das ist vorbei, komplett vorbei. Das würde ja vielleicht bei den manchen, bei rational denkenden Menschen zu einem Weckruf führen. Und die Not ist irgendwann so groß, auch vom Standort her, wenn die Industrie weiter abwandert, dann wird man reagieren müssen. Ja, so wie es Kanzler Schröder damals gemacht hat mit der Agenda 2010, wird man eben irgendwann sagen, liebe Leute, so geht's nicht weiter, sonst fahren wir komplett an die Wand. Und dann bewegt sich etwas, dann bewegt sich etwas. Da warten wir schon lange drauf. Man hätte schon längst was machen müssen. Übrigens nicht nur die letzten 3 Jahre, auch sicherlich mindestens 6, 7 Jahre vorher. Aber die Kraft des Faktischen bewegt dann doch den einen oder anderen, mal drüber nachzudenken und dass man einfach sagt, was sind deutsch-europäische Wirtschaftstugenden, die müssen wiederbelebt werden und dann käme auch wieder Schwung rein. Es ist auch ein schmerzhafter Prozess. Politiker müssen viel aushalten. Ich kann ihnen nur wünschen und hoffen, dass sie es aushalten, aber ansonsten wird es für Europa sehr, sehr schwierig werden. Und wenn wir den Wohlstand in einer Breite verlieren, zahlen wir irgendwann einen gesellschaftspolitischen Preis und das wollen wir nicht.
Jetzt haben wir gesehen, so kommen wir langsam zum Ende des Interviews, Robert, dass ja, es natürlich immer wieder diese, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass DeepSeek ein schwarzer Schwan war, aber graue Schwäne sind Überraschungen, die die Börse natürlich durcheinander würfeln. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wann die kommen und was das sein wird, aber was grundsätzlich für Überraschungen an der Börse, aber auch wirtschaftlicher Natur, könntest du dir im Laufe dieses Jahres dennoch vorstellen? Also so gefragt, was haben viele Anleger neben Trump und der Bundestagswahl jetzt gar nicht so auf dem Schirm?
Du meinst im Sinne von schwarzen Schwänen?
Muss nicht nur ein schwarzer Schwan sein, vielleicht auch einfach ein Aspekt, der auch schon bekannt ist, aber der es jetzt gerade gar nicht immer so ja, auf die Titelseiten schafft.
Ja gut, ich meine, wenn man die schwarzen Schwäne kennen würde, wenn wir die kennen würden oder die uns jetzt zuschauen, ja, dann wären wir sehr, sehr vermögend.
So kennst du sie doch, Robert,
also gib's
doch
zu. Wie Corona oder ein Kriegsausbruch, den
Nein,
man so nicht sieht.
Vergiss mal die schwarzen Schwäne eher so, was beachten Anleger im Moment gar nicht, was aber eigentlich auch zum Beispiel für dich offensichtlich
die Anleger
ist.
Sehen eben dieses negative Bild von Trump. Ja, gut. Persönlich, auf der Persönlichkeitsebene ja, aber ich muss das Beste daraus machen. Wie sagt der Rheinländer, tät ne Majote Jange. Man muss eben die Anlagen, die da sind, dann auch nutzen. Wenn es eben der Weltwirtschaft zugutekommt im Aktienmarkt, muss man das ergreifen und sich nicht nur grämen. Also immer das Beste aus jeder Situation machen. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und das sage ich ihm auch. Es gibt viele Börsenmedien, die sind super, aber es gibt auch viele, die eben nur das Negative betonen, weil es um Klicks und Quoten gibt. Man muss schon einfach sagen, bei all den Problemen, die wir nun sicher in den letzten Jahren gehabt haben, 2008, Marian, wenn man da nicht dabei gewesen wäre und gesagt hätte, oh, Angst, dann würde man aber sehr traurig aus der Wäsche schauen. Ja? Und darum geht es, dass man eben die Megathemen sehr nüchtern betrachtet. Die Börse ist eine nüchterne Veranstaltung. Ich sage immer, die Börse ist ein kalter Christ. Das ist nichts Negatives, das ist ihre Aufgabe, das sehr nüchtern alles zu bewerten. Ja? Und so sollten wir es genauso machen. Die Emotion, die negative Emotion, die ja bei uns in Deutschland immer sehr groß ist. Ich weiß, war kurzzeitig in Amerika, das muss man schon noch sagen. Deutsche Nachrichten, da kommt oft sehr viel Negatives rüber. In Amerika wird eben auch ein bisschen nach vorne geschaut, positiv nach vorne geschaut. Also die Wirtschaftspsychologie wird da eben viel stärker gefördert. Das müsste, wenn wir das nicht von Politikern dargeboten bekommen, müssen wir es selbst schaffen. Aber man darf auch etwas optimistisch in Zukunft schauen. Und wir reden natürlich vor allen Dingen über die Anlagemärkte, über die Aktienmärkte. Also ich habe da jetzt keine Bedenken und meine Meinung, das sage ich immer wieder, die ich ja kundtue, ist auch 1:1 in meinem eigenen Depot umgesetzt. Ich muss nichts Positives erzählen, wenn ich nicht davon überzeugt wäre. Und wenn ich nicht davon überzeugt wäre, würde ich es hier kundtun. Aber nee, ich gewichte es, mir gefällt auch nicht alles, aber ich bin eigentlich dann ganz zufrieden, dass man die Möglichkeiten danach hat, entsprechend zu investieren, weil, wie gesagt, die Megathemen nach wie vor, wie ich finde, attraktiv sind.
Wenn du keine Bedenken hast, Robert, dann will ich auch keine haben. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, nämlich springen wir mal so zum Ende des Jahres. Was für drei Ereignisse würdest du dir denn wünschen, die dann eingetreten sind?
Erstens die Wiederentdeckung Ludwig Erhards in der deutschen europäischen Wirtschaftspolitik und dass Politiker weniger in Karl Marx Bettwäsche schlafen, hört zusammen. Zweitens, dass der Ukraine-Krieg einen Waffenstillstand bringt, weil dann kann man auch wieder miteinander reden, denn das muss man an dieser Stelle auch sagen. Russland bleibt ein Platz auf der Landkarte. Also wir werden uns weiter mit Russland beschäftigen müssen. So, und wenn ein Kriegsthema dann weg ist, hilft das. Ja, also ich erinnere immer daran, dass ich habe mal versucht, Russisch zu lernen. Ich war ganz schlecht, aber der Russischlehrer, der Russe, war immer gesagt, es war immer wichtig für die Russen, mit Europa und Deutschland zusammenzuarbeiten, dass so hier wieder etwas zusammenkommt, auch wenn es im Augenblick sehr, sehr schwer ist und vielleicht sogar Utopie ist. Das ist wichtig. Und drittens, die Weltkultur springt wieder etwas mehr an. Und das ist eben dann auch für mich in diesem Jahr der Treiber der zyklischen Aktienmärkte.
Robert, ganz herzlichen Dank dir wieder für das spannende Interview, für die Insights. Und ja, hoffen wir, dass deine drei Wünsche dann in Erfüllung gehen bis zum Ende des Jahres.
Ja, Maria, danke. Ich hoffe auch, dass es so kommt. Sind wir optimistisch, ja? Auch der Rheinländer denkt ja immer optimistisch.
Genau, da schneide ich mir jetzt eine Scheibe von dir ab. Danke dir, Robert, an dieser Stelle. Gerne bis zum nächsten Mal.
Gerne, Maria.
Und wie immer bleibt mir somit dann am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.